Jemand in der FCG? Oh, nein, ich bin alleine. Es ist ja auch Sonntagmorgen, mal gucken, wie es heute Nachmittag wird. Die Leute wacher. Ja, willkommen in unserer Predigtreihe. Ist da jemand? Der gute Sänger hat sich die gleiche Frage gestellt, vielleicht auch mit einer anderen Intention, vielleicht nicht auf der ganz gleichen Reise wie wir, aber wir haben uns gedacht, das ist ein guter Titel, um mal über ein paar Sachen nachzudenken, sich auf eine Reise zu begeben. Ich habe von einigen außergewöhnlichen Nachkommen von uns Deutschen gehört. Ich glaube, die meisten werden sie auch irgendwie kennen. Sie sind vor einigen Jahrhunderten ausgewandert, insbesondere war es Süddeutschland und aus der Schweiz, sind ausgewandert nach Nordamerika und bilden eine Glaubensgemeinschaft. So im 17. Jahrhundert ist es hier entstanden und die sprechen sogar noch Deutsch, also Pennsylvania-Deutsch, was auch immer das für ein Deutsch sein mag, da habe ich noch nicht nacherforscht. Und der oberste Grundsatz ihrer Glaubensgemeinschaft heißt, Gruppenerhalt und Gruppenleben gehen vor individueller Verwirklichung. Also bei ihnen hat gerade die Familie einen extrem hohen Stellenwert. Aber das, was bei dieser Glaubensgemeinschaft am auffälligsten ist und wofür sie bekannt ist, und dieses Bild werden die meisten von uns vor Augen haben, ist ihre Einstellung zum technischen Fortschritt. So wirst du nämlich bei ihnen kaum ein Haus finden, was an die örtliche Stromversorgung angeschlossen ist, noch wirst du in ihren Häusern logischerweise irgendwelche elektronischen Geräte finden. Internet schon mal gar nicht. Wie geht das? Kann man ohne Internet leben? Ihr Fortbewegungsmittel hat auch 4 Räder, aber maximal 2 PS, eigentlich meistens eher nur 1. Ein Auto zu besitzen ist völlig verpönt, das geht nicht, das ist sogar verboten. Ein Führerschein zu machen ebenfalls, deswegen gibt es da richtig viele Taxiunternehmen. Und diese guten Damen und Herren, hier habe ich mal Herren abgebildet, sind meistens so gekleidet, weil ihre Kleidung ein Ausdruck von Demut ist. Die Amish People oder die Amischen. Eine Glaubensgemeinschaft, die sich tatsächlich auch auf das Neue Testament beruht. Die haben sicherlich die eine oder andere Stelle, die sie anders auslegen oder anders gewichten und bewerten. Aber eine interessante Glaubensgemeinschaft. Und die haben bei der Erziehung ihrer Kinder, da legen sie besonderen Wert darauf, dass sie in diese Gemeinschaft mit hineingenommen werden. Also es ist ein sehr enger Zusammenhalt. Aber wenn die Kinder älter werden, dann gibt es einen besonderen Moment. Und dieser Moment, das ist die Zeit des Rumspringens. Das heißt tatsächlich so Rumspringer, also von dem deutschen Wörtchen rumspringen. Und diese Zeit beginnt mit Beginn des 16. Lebensjahres und endet, wenn diese jungen Leute sich entscheiden, in die Glaubensgemeinschaft einzutreten. Das ist immer verbunden mit Heirat, gehört einfach dazu und mit der Taufe. Diese Zeit, also ab dem 16. Lebensjahr, da ist es ganz offiziell, dass die Eltern einfach nicht mehr den Einfluss auf ihre Kinder haben. Sie geben die Kontrolle ab und damit können die Kinder, die Teenies, diese Jugendlichen, können machen, was sie wollen. Und je nachdem, in welchem Dörfchen du dort aufwächst, in welchem Amish-Dorf, also wenn das in der Pampa ist, dann mag sich diese Rumspringerzeit nicht so eventhaft anfühlen. Ja, also dann ist vielleicht so das Härteste, dass du in irgendein Hotel gehst und mal Lichtschalter an- und ausmachst oder so. Aber wenn eine größere Stadt in der Nähe ist, dann ist das, was man relativ häufig bei ihnen sieht, Party bis zum Abwinken. Ja, da reicht zu Anfang reicht dann ein Bier. Sie machen ihren Führerschein, holen sich ein Auto und sie leben das Leben in vollen Zügen, kosten alles aus. Du findest dann sogar solche Sachen wie absolute Alkohol- und Drogenexzesse, also richtig alles auskosten, was irgendwie geht. Hauptsache Party, von 0 auf 100. Und diese Zeit des Rumspringens ist nicht begrenzt. Also niemand sagt so bis 21, da musst du zurückkommen, sondern sie entscheiden selber, wann ist dieser Zeitraum vorbei. Am Ende dieser Zeit kann man zwar unterschiedliche Reaktionen sehen bei diesen Jugendlichen oder dann jungen Erwachsenen. Die einen, die sagen, ich komme hier nicht klar in der Welt, das ist mir alles zu viel. Also Las Vegas, das ist einfach nichts für mich. Ich möchte zurück in die Gemeinschaft. Und sie entscheiden sich, sie heiraten, sie lassen sich taufen, kehren zurück in diese Gemeinschaft und bleiben den Rest ihres Lebens da drin. Das, was passiert ist, die Welt um mich herum, das ist alles zu schlimm, zu krass, da komme ich nicht mehr klar. Und dann gibt es die anderen jungen Leute. Auch sie sagen eigentlich das Gleiche. Es ist alles zu krass. Es ist zu heftig, was auf mich einprasselt. Ich habe alles ausprobiert in dem Wissen, hey, das ist nicht das, was unsere Glaubensgemeinschaft eigentlich lebt. Das ist so schlimm. Ich würde gerne zurück, aber ich traue mich nicht. Weil das, was ich getan habe, ist zu schlimm. Und diese jungen Leute entscheiden sich, den Rest ihres Lebens irgendwo alleine zu bleiben, nicht in die Glaubensgemeinschaft zurückzukehren. Sie leben abgesondert von ihrer Familie, von der Gemeinschaft. Und in unserer Predigtreihe gehen wir eine Reise. Wir wollen dort herausfinden, ob es dort jemanden gibt. Dieses Lied, da wurde vorhin gefragt, ist da jemand, der mein Herz berührt? Ist da irgendjemand, der sich nach mir sehnt? Und dieser Frage, der wollen wir nachgehen. Natürlich nicht, wir sind hier nicht auf der Single-Börse oder Partnervermittlung, sondern die Frage ist, ist da jemand außerhalb dessen, was ich vielleicht gerade sehe? Ist da jemand, der auf mich wartet? Vielleicht hast du dich heute sogar extra aufgemacht, weil dich jemand eingeladen hat, genau zu dieser Predigtreihe. Dann sei ganz besonders herzlich willkommen oder du hast es im Internet gelesen. Es ist richtig cool, dass du da bist. Eine Sache möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, und zwar ist das unser Reiseführer, der uns auch noch die nächsten Wochen begleitet. Das ist dieses Buch, in dem viele Punkte auch aus dieser Predigtreihe drin sind. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und dieses Buch lädt zu einer 30-tägigen Reise ein, verbunden mit einem täglichen Gebet. Und wir glauben, dass in diesem Gebet wirklich, nicht weil es so formuliert ist oder so, aber etwas drinsteckt, wo wir sagen, hey, wenn du diese Frage hast, ist da jemand? Gibt es dort jemanden, der ein Interesse an mir hat, der mit mir einen Weg gehen möchte, der auf mich wartet? Dann glauben wir, dass dieses Gebet eine tolle Möglichkeit ist, es zu beten und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du das ernst meinst, dann glauben wir, dass Gott sich in diesem Zeitraum zeigen wird. Dass Gott sagt, ja, hier ist jemand. Hier ist jemand, der ein Interesse an dir hat. Die ganze Predigtreihe beschäftigen wir uns eigentlich mit einer Kurzgeschichte aus der Bibel. Das ist so die Grundlage, wo wir immer wieder drauf eingehen. Daniel hat letzte Woche gestartet, dass sage ich gleich noch ein paar Sätze zu. Und ich finde, je länger ich über diese Geschichte nachdenke, ich finde, es ist die beste Geschichte, die Jesus jemals erzählt hat. Die ausdrucksstärkste, da wo so viel drinsteckt von mir, von meinem Leben und so viel drinsteckt von Gott, so wie er ist. Da ist ein junger Mann und ein junger Mann, der entdeckt so seine Sehnsucht. Okay, der denkt, oh, es muss irgendwie mehr geben. Jesus erzählt davon, dass er losziehen will, in die weite Welt, so richtig, ja, wie die Rumspringer, Jungs und Mädels bei den Amish People. Und er will die Welt erleben und sagt, es muss mehr geben, als das hier mit meinem Bruder hier abzuhängen und meinem Vater. Hab zwar kein Geld, also spielt ja auch vor ein paar Jahren, vor 2000 Jahren in der jüdischen Gesellschaft. Und er geht zu seinem Vater und sagt, weißt du was, Dad, ich will die Hälfte meines Erbes, ich will das, was mir jetzt zusteht, das will ich jetzt haben. Also eigentlich sagt er da gerade nichts anderes als, Papa, ich wünsche, du bist tot, weil dann kriegt man eigentlich erst sein Erbe. Und der Vater lässt sich erstaunlicherweise darauf ein. Er sagt, okay, wenn du glaubst, dass das die Sehnsucht in deinem Herzen wirklich füllt, dann gebe ich das und ich lasse dich gehen. Der Vater hätte ja auch sagen können, nee, mache ich nicht, kriegst du nicht, muss hier bleiben. Oder geh selber arbeiten. Immer diese Kinder von Erben und so. Und nein, er sagt, hier ist das Geld, wenn du meinst, dass das dein Leben glücklich macht. Wenn du dort deine Sehnsucht, die du in dir spürst, wenn du meinst, dass das dort Erfüllung gibt, dann probier es aus. Und dieser Sohn zieht los und er lebt das Leben seines Lebens. Ja? Also wenn du richtig Kohle hast, dann kannst du ja die Puppen tanzen lassen. Lange Zeit, du hast auf einmal viele Freunde und er verprasst all dieses Geld, bis er irgendwann an den Punkt kommt, da gibt er auch den letzten Euro aus. Das ist dann weg. Tja, und dann? Also entweder gehst du arbeiten oder bellen oder, keine Ahnung, holst dir einen Kredit. Er kommt an den Punkt, da ist die letzte Flasche leer. Und in seinem Inneren findet er auch eine Leere. Das, was er eigentlich erhofft hat, wo er dachte, das ist das Leben überhaupt. Party, Alkohol, Frauen, all das, alles die besten Freunde, die er sich erkaufen konnte. All das hat die Sehnsucht, die er eigentlich hatte, nicht gestillt. Er dachte, das sei das Leben, was es lebenswert machen würde. Aber am Ende blieb nur eine Leere. Und er landet letztlich bei den Schweinen. Also er als Schweinhirte musste er arbeiten, hatte irgendwann so einen Hunger, weil noch eine Hungersnot ins Land kam, dass er, hey, ich würde lieber den Schweinefraß da essen. Das, was die Schweine da gefüttert kriegen, das nehme ich lieber für mich, damit ich irgendwie weiterleben kann. Letzte Woche hat Daniel darüber gepredigt, über dieses Erwachen der Sehnsucht. Da ist dieser Sohn und in ihm ist dieses, hey, da muss es doch mehr geben. Diese Sehnsucht nach Sinn und Liebe, nach, es muss eine Bestimmung für mein Leben geben. Und da befindet sich an diesem Ort wieder, an dem man niemals hätte sein wollen. Hätte sie ihn zu Beginn gefragt, hey, willst du am Ende da landen? Hätte er natürlich gesagt, nein. Aber die Entscheidung, die er getroffen hat, um seine Sehnsüchte zu stillen, hat Auswirkungen auf sein gesamtes Leben. Und die Schweine, das ist ja ein Ort, im Judentum waren Schweine unreine Tiere. Also es war das allerletzte, was du sein wolltest, ein Schweinehirte. Also tiefer hättest du nicht sinken können. Das ging gar nicht. Das ist nicht der Ort, wo du hingehörst. Und natürlich ist er an dem Punkt und sagt, hey, von diesem Ort würde ich gerne wieder wegkommen. Er möchte am liebsten alles zurückdrehen. Weg von hier, das, was ich an Entscheidungen getroffen habe, das rückgängig machen. Und ich meine, wer kennt solche Punkte, solche Momente im Leben nicht? Also ich weiß nicht, wer von euch schon als Schweinehirte gearbeitet hat. Ich nicht. Aber in meinem Leben gibt es so manch einen Moment, wo ich sage, das würde ich gerne zurückdrehen. Früher gab es ja solche Teile hier, Kassetten nennt man das, und die hatten eine unglaublich praktische Funktion. Ja? Also die konntest du nicht nur hören, da konntest du auch was aufnehmen. Und wenn du dich dann, also ich habe als Kind Gottesdienste nachgespielt oder so Predigt nachgespielt und habe dann so die Geschichte von Mose und dem Volk Israel und mit den Sklaven und so nachgespielt und habe irgendwelche Geräusche dazu gemacht mit kleinen Rasseln und sowas und habe es aufgenommen. Ja, und wenn es irgendwie falsch gelaufen ist, dann hast du halt zurückgespult. Du musst halt ein bisschen warten, einen richtigen Moment abpassen. Und dann konntest du diese rote Taste und die Pfeiltaste zusammendrücken und dann konntest du einfach neu aufnehmen, nochmal überspielen. Kein Problem, neu anfangen. Ja, nur im Leben funktioniert das nicht so. Im Leben kannst du Fehlentscheidungen nicht einfach so zurückspulen und neu machen. Diese kleinen Dinge wie, was weiß ich, das war doch das Bierchen zu viel, denkst du am nächsten Morgen aber erst drüber nach, als der Kopf brummt. Oder der Fehlkauf, Mann, ich habe mir gerade einen neuen Diesel geholt und jetzt soll er schon wieder verschrottet werden. Ich habe in der Mittelstufe habe ich Englisch abgesessen. Und die Lehrerin hat dann beim Elternabend meinen Eltern gesagt, ja, also ihr Sohn, das ist, also Jürgen, der ist wirklich ein ganz netter und so, sitzt immer im Unterricht und sonst sich, aber seine Leistung ist nicht so das. Und heute ärgere ich mich drüber, dass ich da 6 Jahre Englischunterricht hätte mitnehmen können. Ich hätte da aber richtig was lernen können, aber ich habe die Zeit abgesessen, ich habe sie verschenkt. Und diese Entscheidung kann ich aber gar nicht rückgängig machen. Ja, ich kann noch ein bisschen Englisch lernen und so, aber diese Zeit, die kriege ich nicht wieder. Welche Entscheidungen sind dort in deinem Leben, die dich in eine Situation gebracht haben, in die du eigentlich nicht hättest kommen wollen? Du dachtest, sie bringen dich an einen guten Ort, haben sie aber nicht. Jesus erzählt in dieser Kurzgeschichte vom verlorenen Sohn, dass der junge Mann an genau diesem Punkt kommt. Und da lesen wir mal weiter. Die ganze Geschichte steht in Lukas 15, wir lesen heute nur 3 Verse daraus, und zwar ab Vers 17. Da heißt es über den jungen Mann, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und der Dave Ferguson, der dieses Buch geschrieben hat, der nennt diesen Moment, das, was bei dem Sohn da gerade passiert, nennt das das Erwachen der Reue. Da heißt es nämlich über ihn, jetzt kam er zur Besinnung. Kennst du diesen Moment im Leben? Da kommst du zur Besinnung und denkst, ja, ich würde gerne zurückspulen und neu aufnehmen. Dieser Moment, wo man Dinge bereut. Ich empfinde Reue nicht in Form von, ich fühle mich ganz schlecht und so, sondern Reue, wo man sagt, ja, das war eine dumme Entscheidung, die ich getroffen habe. Der Sohn wollte zurück, aber seinen Anteil an seinem Zuhause, den hatte er ja schon verprasst. Alles verzockt. Irgendwie träumt er von einer zweiten Chance, zwar nicht als Sohn, aber zumindest als Angestellter. Nur warum hätte er diese Chance bekommen sollen? Warum? Warum sollte der Vater ihn wieder aufnehmen? Warum sollte der Vater überhaupt sagen, ja, als Arbeiter nehme ich dich noch? Dem kann man nicht vertrauen. Der rennt doch morgen wieder weg, sobald er wieder 5 Euro in der Tasche hat. Warum sollte er irgendeine Chance bekommen? Es war ja die Folge seiner eigenen Entscheidung, dass er nun genau an diesem Ort ist. Es ist ja niemand, der ihn da hingeschickt hätte. Er selbst trägt die Verantwortung dafür. Und ich habe mich gefragt, wo haben mich eigentlich die Entscheidungen meines Lebens hingebracht? Für die ich ja Verantwortung trage. Wir mögen nicht bei den Schweinen sitzen und trotzdem ist es gut, sich immer wieder Momente im Leben zu nehmen, wo man zu reflektieren und sagt, hey, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, vielleicht vor 10 Jahren, vielleicht auch erst gestern, wo bringen die mich eigentlich hin? Wo habe ich angefangen? Wo wollte ich hin? Und wo haben mich meine Entscheidungen hingebracht? Ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, genau diesen Punkt von, es war meine Entscheidung, die mich zu diesem Punkt gebracht hat. Wir sind sehr schnell bei diesen äußeren Einflüssen, ja, weil das und das passiert ist. Und der Sohn kann ich mir vorstellen, ja, ey, wenn die Hungersnot nicht gekommen wäre und wenn der André, mein fieser Freund, mir nicht die Hälfte des Geldes abgeluchst hätte und an dem Abend so viel weggesoffen hätte. Nee, es war deine Entscheidung, die dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Der Punkt, an dem wir jetzt stehen, da wo wir eigentlich ja gar nicht hineindriften wollten. Das war ja gar nicht so absehbar, aber irgendwie nach und nach sind wir genau da gelandet. Ist doof, könnte man sagen. Du sagst, hey, auf meine Situation, ja, war eine dumme Entscheidung. Aber die gute Botschaft auch in dieser Geschichte ist, es ist nicht entscheidend, welche Entscheidung du getroffen hast. Es ist auch nicht entscheidend, an welchem Punkt du jetzt stehst. Und das Entscheidende ist, wie du heute darauf reagierst. Die Reaktion darauf, auf deine aktuelle Situation, ist das, was tatsächlich Gewicht hat. Wie ist die Reaktion, die es braucht, nachdem es zum Erwachen der Reue kommt? Der Sohn reagiert folgendermaßen in der Geschichte. Er sagt, ich will mich aufmachen zu meinem Vater und gehen. Und er geht. Und er geht ziemlich schnell. Ich meine, das ist ziemlich erstaunlich. Wenn du die Geschichte weiterliest, dann macht er sich gleich auf zu seinem Vater. Jetzt könnte man denken, das müsste eigentlich ein ziemlicher Zeitsprung drin sein. Aber wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann liegen da manchmal Jahre zwischen, bis man es verstanden hat. Ja, das habe ich eigentlich vor. So, also nimmst du dir heute vor, ich will ab jetzt immer Sport machen. Und wenn du es heute Nachmittag nicht machst, sondern dir denkst, ja, ab morgen, dann machst du es eh nicht. Aber der Sohn geht los. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich finde, das ist ein mutiger Schritt, denn was wird wohl der Vater denken? Sein Papa, hey, jetzt bist du pleite und kommst wieder angekrochen. Das, was dieser junge Mann tut, heißt Buße. Und Buße ist nicht so ein populäres Wort heutzutage. Oder wir haben ein bisschen verschrobenes Bild davon. Da denkt man irgendwie so an Straßenprediger, auf der Apfelsinenkiste stehen. Also vielleicht habt ihr dieses Bild noch vor Augen oder ihr seid ein bisschen jünger. Und um schlecht fühlen und du musst, ja, Hauptsache es geht dir irgendwie schlecht, du rutschst auf den Knien, hast ein schlechtes Gewissen. Aber Buße meint nicht zerknirscht sein, meint nicht in erster Linie sich schuldig zu fühlen, Gewissensbisse zu haben, sondern Buße ist eher etwas Aktives. Und da möchte ich mal in zwei Begriffe mit hineinnehmen, wie die Bibel das eigentlich erklärt, wie man das übersetzen kann. Die Bibel ist ja in Griechisch und Hebräisch geschrieben. Und das griechische Wort für Buße meint Umdenken. Es ist ja so, wir gehen Schritte und handeln, weil wir denken, es seien die richtigen. Wir denken, wenn ich das tue, kommt das Richtige dabei heraus. Unsere Gedanken führen also zu unseren Handlungen. Deshalb führt ein Umdenken auch zu anderen Handlungen, zu anderen Dingen, die ich tue. So das Erste, worum es bei Buße geht, ist nicht, sich schlecht zu fühlen, sondern es geht darum, ein Umdenken in Gang zu bringen. Und das ist das, was in der Bibel du an vielen Stellen findest, eine der bekanntesten Stellen, wo Paulus etwas davon schreibt. Lasst euer Denken erneuern. Ein Umdenken soll in meinem Kopf geschehen. Und im Hebräischen meint dieses Wort Buße zurückkehren. Umkehren oder zurückkehren. Genauso wie dieser junge Mann das in der Geschichte gemacht hat. Er kehrt um zu seinem Vater. Er ist immer in diese Richtung unterwegs, verprasst sein Geld, lebt das Leben, guckt nicht auf morgen, landet in der Gosse bei den Schweinen. Und es kommt zu dem Moment, wo er sagt, war eine dumme Entscheidung. Gestern war eine dumme Entscheidung, der Tag davor war eine dumme Entscheidung, der Tag davor war eine dumme Entscheidung. Und als ich von meinem Vater weggegangen bin, das war die dümmste Entscheidung. Aber jetzt bin ich ganz hier, jetzt bin ich bei den Schweinen. Jetzt kann ich sagen, ja, alle um mich herum waren schuld. Aber nein, es kommt zu einem Umdenken. Er denkt, hey, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die waren nicht so klug. Jetzt kann ich hier stehen bleiben und sagen, ja, doof, dass ich mir den Diesel gekauft habe. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Also ich muss ja Dinge erstmal anerkennen, dass meine Entscheidung mich hierher gebracht hat. Aber dann heißt es, umzukehren, 180 Grad Wende zu machen und zu dem zurückzulaufen, der Sohn, der zurückläuft zu seinem Vater. Eine Umkehr in der Richtung. Diese beiden Dinge, das ist das, was Buße meint. Und Buße bei Gott heißt nichts anderes, als zu sagen, Gott, ich will einen Neuanfang. Ich will die Kassette zurückspulen und nochmal neu starten. Das ist das, was ich möchte. Aber warum will dieser junge Mann eigentlich nach Hause? Was ist für dich zu Hause? Gibt es ja so lustige Sprüche, ne? Also zu Hause ist da, wo ich meinen Bauch nicht einziehen muss. Zu Hause ist da, wo ich meine Socken rumliegen lassen kann. Zu Hause ist da, wo ich sein kann. Zu Hause ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet. Ja, wer weiß, dann bin ich hier auch zu Hause. Der junge Mann will nach Hause, weil dieses Zuhause der Ort seiner Bestimmung ist. Da gehört er hin. Weil an diesem Ort, weil zu Hause ein Leben in Fülle ist bei seinem Vater. Unser Ort der Bestimmung ist es letztlich auch, zu Hause zu sein. Zu Hause bei Gott, dort, wo wir willkommen geheißen werden. Augustinus, ein Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert, war auch so ein kleiner Draufgänger. Ja? Also der hat auch das Leben genossen, könnte man sagen. Aber am Ende haben ihn seine Entscheidungen auch nicht so auf die beste Bahn gebracht. Und der ist an diesen Punkt gekommen, hat eine ziemliche Leere empfunden, aber aus dieser Leere, die ist gefüllt worden und es ist eine Leidenschaft für Jesus Christus daraus entstanden. Er hat viele einflussreiche Schriften verfasst und er schreibt einen Satz, der heißt, unruhig ist meine Seele, bis es Ruhe findet in dir. Ich glaube, das ist so ein Indiz, wo ist meine Seele unruhig, wo sucht sie immer noch nach diesem Zuhause ankommen sein, wo ich sein kann, wo ich sein darf. Und das meint nicht die vier Wände. Das meint nicht deine Wohnungssuche, sondern dieser Ort, wo meine Seele ankommen kann. Wo meine Seele Ruhe findet. Manchmal merkt man ja, dass man nach Hause sollte. Aber man schämt sich oder hat Angst, enttäuscht zu werden. Was ist, wenn Gott mich nicht erwartet, wenn niemand da ist? Wer sagt mir denn, dass ich nach Hause kommen darf? Dass es bei Gott über dieses Zuhause ist? Diese Amish-Jugendlichen, die kennen ja etwas von dem an Sicherheit, leben ihre Rumspringerzeit. Sie beginnen umzudenken, aber einigen ist Angst und Scham da und es hält sie ab, nach Hause zu kommen. Hey, das, was ich verbockt habe, ist zu groß, das ist zu peinlich. Ich lasse es. Und vielleicht mag das bei dir auch so sein, ob du Christ bist oder ob du kein Christ bist. Ob du Jesus schon nachfolgst oder nicht, mögen so Momente sein, wo ich sage, hey, das, was ich getan habe, das, was ich gedacht habe, das ist ja meistens noch viel krasser als das, was ich getan habe, das ist zu krass. Damit kann ich nicht zurückgehen. Hey, der Sohn hat seinem Vater gesagt, weißt du was, ich hoffe, du stirbst bald, ich will mein Erbe. Geht's krasser? Und dann zurückzukehren. Aber ich darf dir das Ende dieser Story verraten. Der Vater steht dort an der Tür und erwartet seinen Sohn. Du bist erwartet. Für dich heißt es, sei willkommen zu Hause bei Gott. Es gibt da jemanden, der dir sagt, hey, keine deiner Entscheidungen ist so schlimm gewesen, als es ich, dass Gott dir nicht begegnen würde, dich nicht empfangen würde. Du wirst von einem Vater erwartet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat. Zur Aufgabe, er sagt, das ist mein Ding, dir ein Leben in Fülle zu geben. Leben in Fülle ist das, was bei Gott ist. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Nun gibt es im Griechischen auch dort wieder unterschiedliche Begriffe. Das, wo wir einfach nur das Wörtchen Leben haben, gibt es im Griechischen zwei Begriffe. Eins ist Bios. Ja, das steckt so in Biologie drin und so. Das meint unser tagtägliches Leben, das natürlich diesen chronologischen Ablauf. Ja, also 250.000 Stunden Schlaf. Ich habe zu wenig geschlafen. 76.000 Mahlzeiten. 200.000 Mal auf Klo gehen. So das Leben quantitativ messbar. Wie viele Tage hast du gelebt? Wie viele Jahre? Aber das meint noch nicht etwas von Leben, was lebenswert ist. Und dieser andere Begriff, der im Griechischen verwendet wird, ist das Wörtchen Zoe. Das schließt dieses Bios-Leben mit ein, aber ist viel, viel umfassender. Bei Zoe geht es um eine Qualität, dass du sagst, hey, ich weiß, was meine Bestimmung ist. Diese Sehnsucht in mir ist gestillt. Ich habe qualitatives Leben. Und welches Wort benutzt Jesus hier? Man kann es ja ahnen, wenn es im Deutschen übersetzt wird, Leben in ganzer Fülle, Zoe Leben. Es geht nicht darum, dass deine Tage einfach verlängert werden, sondern Jesus sagt, ich gebe dir qualitatives Leben. Ich gebe dir eine ganz neue Qualität hinein, etwas, was du vorher nicht erlebt hast. Und das bekommst du, wenn du nach Hause kommst, wenn du zum Vater zurückkehrst. Dieses Leben hat eine Perspektive auch über den Tod hinaus. Eine größere Perspektive. Dieses Leben setzt Energie frei, weil wir endlich an dem Ort unserer Bestimmung angekommen sind. Zu Hause beim Vater zu sein. Aber kann das wirklich sein, dieser Sohn, der bei den Schweinen war, der seinem Vater so blamiert hat, so unverschämt war, dass der jetzt so ein Leben bekommen sollte? Ein Leben in Fülle? Bei all den Entscheidungen, die er getroffen hat oder auch ich, womit habe ich das denn verdient? Es gibt richtig teuren Kaffee. Ich habe gehört, es gibt noch teureren. Dieser Kaffee, von dem ich euch jetzt erzähle, den habe ich noch nie getrunken. Wer den mal getrunken hat, kann mir erzählen, wie er schmeckt. Es gibt ja so ein paar Kaffeegummis unter uns. Dieser Kaffee, der kostet mehrere hundert Euro pro Kilogramm. Der kommt aus Indonesien und heißt Kopi Luwak oder so ähnlich. Dieses kleine Tierchen daneben hat etwas mit dem Kaffee zu tun. Das ist eine Schleichkatze. Und das sind nachtaktive Katzen. Und die rennen da und dann sammeln sie diese Kaffeebohnen und die knabbern sie genüsslich auf, schlucken sie runter. Und dann gibt es nun Menschen, die sammeln den Rest ein. Also nicht den Rest, der aus dem Mund rausfällt, sondern der Rest, der so hinten wieder rauskommt. Und daraus wird dieser Kaffee hergestellt. So, man kann aus Mist was richtig Wertvolles machen. Ich habe gehört, der neue Trend und noch teurer ist jetzt, das mit Elefanten zu machen. Aber das ist nicht nur der teuerste Kaffee der Welt, sondern auch der erlesenste. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein göttliches Bild von, hey, weißt du was, da kann noch so viel Mist in deinem Leben sein. Gott hat es in der Hand, da etwas Teures, etwas Wertvolles, etwas Erlesenes rauszumachen. Gott schenkt einen Neuanfang, indem er Vergebung meiner Schuld, meiner Sünden gibt. Damit beginnt neues Leben. Und in der Bibel gibt es viele Geschichten, die davon berichten, hey, dass Menschen so richtig in der Gosse gesessen haben. Oder auch sich das so richtig verbockt haben. Ich meine, dieser Sohn, was er seinem Vater angetan hat, ist ein so ein Punkt. Eine andere Story, die ich wirklich bewegend finde, die wir auch schon mal gehört haben, aber die mich immer wieder, wo ich denke, ja, was für ein Gott haben wir? Da ist ein David, von dem wird berichtet im Alten Testament, der ist König und als hätte er nicht schon genug Untertanen und nette Frauen um sich herum, tritt er eines Morgens auf den Balkon, schaut runter, sieht da eine Frau an, die ist echt hübsch. Dann denkt sich, die muss ich haben. Hey, komm. Aber so Pech, die ist irgendwie verheiratet mit einem seiner Angestellten, mit einem seiner Angestellten, einer von seinen Kriegern. Und er denkt sich, der muss irgendwie aus dem Weg. Und David wird am Ende wieder zum Mörder. Er schickt ihn irgendwo in den Krieg an die erste Front, der stirbt und juhu, die Frau ist frei. Hey, das ist doch das, was meine Sehnsucht gerade füllt, was mein Leben richtig wertvoll wieder macht. Er bekommt diese Frau, er bekommt Kinder. Aber dann kommt ein Mann auf ihn zu, weil manchmal braucht es Menschen von außen, die uns mal anticken und sagen, hey, weißt du was, guck mal, was für Entscheidungen du getroffen hast und wo du hingekommen bist. Dieser Mann heißt Nathan, der geht hin und sagt, David, ich habe mal ein Gleichnis für dich. Mal gucken, ob du drauf kommst, was ich dir damit erzählen möchte. Zum Glück schnallt David das irgendwie nach ein bisschen Erklärung. Er sagt, die Entscheidung, die du getroffen hast, die hat mich zum Ehebrecher und zum Mörder gemacht. Wolltest du da hinkommen? Und David kommt zu diesem Moment der Reue. Er reflektiert und sagt, was habe ich eigentlich getan? Wovon habe ich mich eigentlich treiben lassen? Und David ist ja einer, der ganz, ganz viele Psalmen geschrieben hat. Und er kommt zu diesem Moment der Reue, wo dieses Umdenken bei ihm passiert, wo er Buße tut. Und er schreibt im Psalm 51, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Er sagt, ich kehre um. Ich habe diesen Moment, Gott, das war Mist, aber ich will zu dir umkehren, weil ich weiß, bei dir ist dieses Leben in Fülle. Und wie reagiert Gott? Auch davon schreibt David später im Psalm 103, denn dort heißt es, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Bei Gott ist Vergebung. Wenn ich sage, Gott, ich kehre zu dir um, Buße, meine Entscheidung war nicht die klügsten. Gott, ich will um 180 Grad, will ich dir nachfolgen. Dann steht Gott da und sagt, ich nehme das, was du verbockt hast, nehme ich hinweg. Und du kannst neues Leben beginnen, dieses Leben in Fülle. Und ich lade uns ein, das gleich während des nächsten Liedes einfach für euch zu reflektieren. Gibt es dort einen Moment, wenn du sagst, hey, ich bin eben mit Gott unterwegs. Aber ich glaube, es gibt immer wieder so Momente in unserem Leben, wo es gilt, innezuhalten, zu reflektieren, welche Entscheidungen habe ich getroffen. Und Gott zu fragen, Gott, wo brauchst du Kurskorrektur? Wo braucht es auch Vergebung? Immer wieder neu, auch wo mein Leben nicht in dem Bahn läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Weil ich möchte dieses Leben in Fülle und dieses Leben in Fülle ist nicht bei einem Schwein, sondern ist bei Gott, ist beim Vater. Da möchte ich hin, das möchte ich haben. Und wenn du sagst, ich kenne diesen Gott noch gar nicht, dann möchte ich dir ein anderes Gebet ans Herz legen. Dass du gleich in dieser Zeit für dich einfach alleine sprechen kannst und wenn du sagst, ja, das ist meins, ich habe das gesprochen, ich möchte zu diesem Gott, zu diesem Vater, ich möchte nach Hause kommen, dann lade ich dich ein, dieses Gebet zu sprechen für dich. Und nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge zu kommen oder zu mir nach vorne, dass wir nochmal darüber sprechen. Was heißt es eigentlich? Was kann auch dein nächster Schritt sein? Ich würde dir gerne dieses Buch auch schenken, wenn du es noch nicht hast. Dieses Gebet zu sprechen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und zeig mir, dass ein Neuanfang möglich ist. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich bete noch einmal zum Abschluss und möchte euch segnen. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, die du erzählt hast, die so genial ist und die auf der einen Seite so demaskierend ist, weil es uns zeigt, so einen Spiegel vorhält, aber gleichzeitig den Blick auf deinem Vater legt, wie du bist, Gott, dass du uns erwartest, dass du sagst, willkommen zu Hause und dass wir zu dir kommen dürfen. Egal wie tief wir in der Gosse sitzen oder ob es sich auch gar nicht anfühlt wie Gosse, aber wenn wir wissen, hey, da sind Dinge in meinem Leben, da habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Da bin ich nicht in Richtung zu Hause gewesen, sondern von zu Hause weg. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Freiheit schenkst, dieses Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir.